Vielleicht kann jeder auf seinem Platz einen Augenblick still werden und noch einmal beten. Rede, Herr, rede du zu mir. Amen. Jesus sagt, ihr seid es ja nicht, die da reden, sondern des Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Jesus ist hier. Und das ist ein Wunder, dass er durch uns, die wir hier vorne predigen dürfen, redet. Bist du aufnahmebereit? Stehst du vor Jesus? Willst du von Jesus was hören? Mein Thema ist heute, trotz Zweifel und Fragen, Schritte im Glauben wagen. Trotz Zweifel und Fragen, Schritte im Glauben wagen. Der Roland hat schon gesagt, er hatte über Glauben gepredigt. Könntest du ja eigentlich die Einleitung machen jetzt hier? Ich habe geforscht, was das Wort Glauben vom Altdeutschen her bedeutet. Welchen Wortsinn es hat. Es kommt mit germanischer Wurzel aus dem Mittelhochdeutschen von dem Wort Globen her. G-L-O-B-E-N, Globen. Und hat den Wortsinn, sich zu eigen zu geben, sich anzugeloben. Sich hineinstellen in die Verbindung mit Gott. Das ist Glauben. Ich habe zwei Teile. Erster Teil, was hindert dich, an Jesus und sein Wort zu glauben? Jesus möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, des Heils, und so zum Glauben an ihn kommen. Aber was macht das Glauben so schwer? Und ist es überhaupt schwer zu glauben? Glauben tut ja jeder. Eine sagt, ich glaube, sie mag mich, ich kann ihm vertrauen, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, ich glaube, mein Arzt macht keine Fehler, ich glaube, mein Kfz-Meister betrügt mich nicht, ich glaube, meine Kinder drehen keine krummen Dinger. Im Flugzeug, ich glaube, der Pilot ist nicht psychisch krank. Ich glaube, der Bäcker hat kein Unkrautvertilgungsmittel ins Brot gemischt. Ich glaube, mein Metzger, der verkauft mir wirklich Kalbsfleisch und kein Fleisch von einer deutschen Dogge. Ich glaube, dass die im Fernsehen bei der Wahrheit bleiben, nicht? So glauben wir alle alltäglich. Wenn jemand sagt, ich glaube an nichts, dann glaubt er auch an nichts. Hat jemand mal gesagt, Atheismus ist der Glaube an keinen Gott. Aber es ist auch ein Glaube, denn bewiesen hat noch keiner, dass es Gott nicht gibt. Nicht. Glauben ist keine Zumutung für unseren Verstand, sondern eine Herausforderung für unser gottloses Leben, nicht? Unser Eigenleben im Eigenwillen, nicht? So ist Gott und Jesus nicht das Problem, sondern unser Leben ohne Gott, gegen Jesus. Was hindert dich, an Jesus und sein Wort zu glauben? Erstens, dein Gefühl. Das kennen wir, nicht? Es gibt nichts Unverlässigeres als mein Gefühl. Mit welchem Gefühl sind Sie heute Morgen, bist du heute Morgen aufgestanden? Was hattest du für ein Gefühl, als du dachtest, na ja, spätestens um 9 beim Abendmahl, um 10 beim Gottesdienst, nicht? Was hast du jetzt für ein Gefühl, wo du hier sitzt, nicht? Das Gefühl ist abhängig von meinem Ergehen, von den Verhältnissen, von den Stimmungen und Einflüssen, vom Wetter und vom Kreislauf, von den Umständen und den Umgang, den man mit mir pflegt, nicht. Aber es gibt viele, die wollen erst glauben, wenn sie ein frommes Gefühl haben, nicht? Und es gibt spezielle Gemeinden, die dafür einiges zubereiten, nicht? Ja? Viele wollen erst glauben und warten auf eine spirituelle Stimmung, nicht? Besonders religiöse, erhebende, emotionale Erfahrungen. Dann wollen sie glauben, nicht? Ja? Wer darauf wartet und sich gründet, der ist schnell verlassen, nicht? Nur wer absieht von seinen Stimmungen, Erfahrungen, Gefühlen und seinem Gemütszustand, glaubt ohne zu fühlen, nur mit einem Wort Gottes in der Hand, ganz nüchtern, der gründet sich richtig im Glauben nicht. Viele hindert ihre Zweifel. Da gibt es Zweifel aus Unkenntnis. Da zweifelt man an biblischen Wahrheiten, Berichten und hat noch nie die Bibel gelesen, nicht, ja. Dann gibt's Massenzweifel, die man so von der Masse übernimmt, den Massenmedien gefunden hat. Und dann gibt's vorgestellte Zweifel, die wie man ein Schutzschild vor sich stellt, nicht wahr? Es darf Gott nicht geben, und das weiß dann jeder. Wenn es Gott geben würde, dann würde ich mich nach ihm richten müssen, seine Geboten halten müssen, nicht? Und da habe ich von Klaus Eickhoff einmal gehört, dass er sagte, ja, in einer Evangelisation kann jeden Abend der gleiche junge Mann auf ihn zu nach dem Vortrag und hat ihn gleich ihm gestellt. Und er, ja, aber, ich habe noch Fragen. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Da hat dauernd hintereinander lauter Zweifel und immer wieder neue Fragen. Ja, aber, bis es dem Klaus Eickhoff ein bisschen zu bunt wurde. Was ist denn eigentlich Ihr Problem? Ja, sagt er, Sie müssen wissen, ich habe da eine Freundin. Oh, eine Freundin, das ist doch nicht schlimm. Ja, aber die ist verheiratet. Jetzt war das Problem draußen nicht. Ja. Und darum Zweifel, vorgestellt, nicht? Als Schutzschild, es darf Gott nicht geben, dann dürfte ich das nicht machen, nicht? Ja. Bonhoeffer hat einen Satz geprägt: Bleibe im Fragen, so bist du frei vom Gehorchen, nicht? Ja. Bleibe im Fragen, dann bist du frei vom Gehorchen. Ehrlich, wie sieht es da aus bei dir? Trägst du so ein Schutzschild vor dir her? Aber dann gibt es auch noch Zweifel aus Überschätzung des Verstandes, nicht? Ich glaube nur, was mir bewiesen ist, nicht? Wie paradox dieser Satz schon ist, nicht? Was mir bewiesen ist, brauche ich nicht mehr glauben, nicht? Ja. Da will man seine Begrenzung im Verstand nicht anerkennen. Wo man gerade heute wissen dürfte, nicht? Naturwissenschaft auf jedem Gebiet kommt an ihre Grenzen. Und wie viele verschiedene Naturwissenschaften gibt es, nicht? Wie viele Studienfächer eigentlich an einer Universität, nicht? Und keiner kann wirklich sagen, dass er die letzte Wahrheit erkannt hat. Jeder forscht weiter, da muss noch was geben. Man glaubt daran, es muss noch was geben danach, nicht? Ja? Sonst würden sie nicht mehr forschen. Die letzte Wahrheit hat auch noch kein Naturwissenschaftler gefunden und erkannt, nicht? Und mit Bezug auf Gott und das Transzendente schon längst und lange nicht. Da kommen wir immer an unsere Grenze, nicht? Da stehen wir mit unserem begrenzten Verstand wie mit einem Wassereimer am Ozean. Schöpf mal den Ozean mit einem Wassereimer aus, nicht? Ja? Wie willst du mit deinem begrenzten Verstand Gott fassen? Nichts zu machen, nicht? Nur wer das für sich anerkennt. Es gibt eine ganze Reihe Wissenschaftler, eine ganze Reihe Bücher, die ich schon gelesen habe, die das anerkennen. Von Einstein angefangen. Die Begrenzung in unserem Verstand. Der wird dann bereit sein, Gott zu bitten, komm doch mit deinem Geist über meinen Geist und gib dich mir zu erkennen, ich erleuchte mich. Viele hindert ihr Wille. Seit dem Sündenfall steht des Menschen Willen gegen Gottes Willen. In Auflehnung gegen Gott, in Überhebung, selbst zu sein, sein zu wollen, wie Gott es ist nicht. Wenn der Mensch auf Gott und sein Wort hört, erlebt er auf einmal diesen Anspruch. Der Anspruch Gottes auf sein Leben nicht. Und er erfährt, dass vieles in seinem Leben nicht mit dem übereinstimmt, was Gott will nicht. Und der sich selbst bestimmende Mensch müsste sich und muss sich beugen vor Gott und unter Gottes Willen nicht. Dann beginnt Glauben. Will er das, was Gott will und Gott gut heißt nicht? Diesen Freiraum des Willens hat Gott uns gegeben. Ein viertes noch. Viele hindert ihre Schuld vor Gott. Wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt und sich selbst zu erkennen gibt, dass man in Schuld und Sünde gekommen ist und ihnen damit eine Brücke baut und sagt, und wie ist es bei dir? Da geben die meisten zu, vieles stimmt nicht mit dem überein, was Gottes Gebote sagen, nicht? Und sich dem zu stellen, den Mut zur Wahrheit zu haben und vor Gott einzugestehen und zu bekennen, da gibt's Schuld in meinem Leben. Das wäre der erste Schritt im Glauben, nicht? Und um Vergebung bitten. Was hindert dich zu glauben? Jetzt war vorgesehen, dass der Nathan Lindenfelser, ist er schon hier? Jetzt kommt er gleich rein. Ein Zwischenspiel spielt zwischen meinem ersten Teil der Predigt und dem zweiten Teil. Nathan, kannst du? Ja. Er hat sein Cello mitgebracht und will uns erfreuen, Gott zur Ehre und uns zur Freude, ein Stück spielen. Komm her, hier vorne ist dein Platz. Er spielt uns, er hat es mir aufgeschrieben, eine Etüde Nummer 3 von David Popper. Etüde Nummer 3 von David Popper. Komm du, bist heute mein Hilfsprediger. Wie lange spielst du schon, Cello?
5 Jahre jetzt.
5 Jahre, mit dem 5. Lebensjahr. Da hast du oft geübt, jeden Tag?
Fast jeden Tag.
Wenn man schon für Musikinstrument jeden Tag üben muss, müssen wir im Glauben auch üben, nicht? Beten üben, Liebe üben, Gehorsam üben, nicht? Dienst üben, vielen lieben Dank. Gell? Willst du mitnehmen oder willst du hier stehen? Lass da. Ja, so wie der Nathan es gewagt hat, jetzt im Glauben hier vorzuspielen. Nicht? Vorher, da hast du schon gezittert, oder? Ja, komm zu deinem Vater, komm. So ist Glauben immer ein Wagnis, nicht? Ja. Und wenn er das nicht gewagt hätte, hätten wir nichts gehört, nicht? Und ich finde das schön, dass wir so die Kinder auch einbeziehen können hier, nicht? Und ihre Talente fördern. Der erste Punkt, was hindert dich im Glauben? Das zweite, wo stehe ich im Glauben? Welchen nächsten Schritt müsste ich eigentlich tun? Und sah zu dem Bibeltext, den ihr alle gut kennt, Lukas 5, 1 bis 11. Lukas 5, 1 bis 11. Es begab sich aber, da sich das Volk zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, dass er stand am See Genezareth und sah zwei Schiffe am See liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da trat er in das Schiff eines, welches Simons war, und bat ihn, dass es ein wenig vom Lande führte. Und er setzte sich und lehrte das Volk aus dem Schiff. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon, fahre auf die Höhe und werfet euer Netz aus, dass ihr einen großen Zug tut. Und da sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gesellen, die im anderen Schiff waren, dass sie kämen und hülfen ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe voll, also dass sie sanken. Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, gehe von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war ihnen ein Schrecken angekommen und alle, die mit ihm waren, über diesem Fischzug, den sie miteinander getan hatten. Desgleichen auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gesellen. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie führten die Schiffe zu Land und verließen alles und folgten ihm nach. In dieser Geschichte können wir gut sehen, wie Jesus mit dem Petrus im Glauben einige Schritte geht, nicht? Und die wollen wir so nachvollziehen. Wer war schon mal von euch am Nordwestufer im See Genezareth? Handzeichen. Oh, wird Zeit, dass wir in der Gemeinde mal eine Israelreise machen. Wirklich. Da auf den Spuren Jesu zu sein, nicht? Dort am Nordwestufer des See Genezareth in der Nähe von Kapernaum, in einer Seitenbucht, sind einige Fischer mit ihren Booten und Netzen beschäftigt. Sie sind müde vom nächtlichen Fischfang, sie hatten die ganze Nacht gearbeitet, aber nichts gefangen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht hatte sich viel Volks gelagert, um auf Jesu Verkündigung zu hören. Auf der einen Seite Jesus predigend, und das Volk hört ihm zu. Auf der anderen Seite die Fischer, resigniert, abgearbeitet, ohne Erfolg, trüb und sorgenvoll, ödet sie alles an. Nicht, ja. Nebenher hören sie immer so ein paar Predigtfetzen von der anderen Seite. Aber was soll das fromme Gerede ihnen schon helfen? Nicht, ja. Aber Jesus hatte nicht nur das Volk im Auge. So ist es auch hier. Er hat uns hier als Gemeinde nicht nur im Auge, sondern jeden Einzelnen. Und das kommt in der Geschichte heraus. Er entlässt das Volk noch lange nicht. Er möchte predigen, besser gesehen und gehört werden. Und darum tritt er in das Fischerboot des Petrus. Und bittet ihn, rudere mich ein wenig vom Land, dass die Leute mich besser sehen und verstehen. Und Jesus tritt in das Boot des Petrus und damit in das Leben des Petrus. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, nicht? Ist Jesus schon in dein Lebensboot getreten? In dein Leben hinein? Und was hat Jesus für eine Bitte? Und was für eine Absicht mit dem Petrus. Seine Bitte gipfelt darin: Petrus, komm, setz dich mal ab von allem. Setz dich zu mir und hör mir zu. Nicht, ja. Nun sitzt du heute Morgen hier, nicht? Und so war das bei dem Petrus auch. Und das war der erste Schritt im Glauben, den Jesus mit Petrus geht. Komm, höre auf mich, höre auf Jesus. Und Petrus rudert den Herrn Jesus ein Stück vom Ufer und setzt sich zu ihm ins Boot. Was mag er da für Gedanken gehabt haben? Was hast du jetzt für Gedanken? Jesus kennt deine Gedanken, er weiß, was dich bewegt. Da auf deinem Platz. Es ist bestimmt dem Petrus nicht gelungen, zuzuhören, nicht? Abzuschalten. Er hat Jesus predigen gehört, aber ob er wirklich hingehört hat? Und das mit dem Hören, das ist so eine Sache, nicht? Wenn eins der Teufel vereiteln will, dann das Hören auf Jesus in deinem Leben, nicht? Hier und jetzt und in deinem Alltag. Weil er weiß, aus dem Hören auf Jesus, da wächst die Lebenskraft, wie bei einer Wurzel, der Lebenssaft steigt von da in den Baum, nicht, ja? Ja, so saß der Petrus mit Jesus im Boot. Und alle schauten auf ihn. Wie auf mich hier vorne. Das erste Mal, dass er so vor so vielen Leuten saß, nicht, ja? Mit Jesus im Boot. Bisschen verlegen, kraute, Petrus soll ja so einen dicken Vollbart gehabt, kraute er sich in seinem Vollbart, nicht, ja? Dann stützt er sich so auf den Knien ab und verbirgt so ein bisschen hinter seiner Hand sein Gesicht, nicht, ja? Und guckt, blinzelt so durch die Finger. Seine Verlegenheit zeigt sich, nicht? Und mit einem Auge sieht er das Volk, mit dem anderen Auge nicht Jesus nur, sondern seine Fischerkollegen. Was die wohl von ihm dachten. Was mag ihm alles durch den Kopf gegangen sein? Und wie viel Ablenkung spielt der Teufel uns zu, wenn es ums Hören auf Jesus geht, nicht? Was für Gedanken kommen uns alle? Da kommen so viele Stimmen, die uns bestimmen wollen, nicht, ja? Da beginnt der Kampf im Glauben. Es ist nicht leicht, auf Jesus zu hören. Jeden Tag. Wie ist das bei dir? Hier unter der Predigt und dann allein zu Hause, das Bibel zur Hand zu nehmen, nicht, ja? Still zu werden vor ihm. Rede, Herr. Ich möchte auf dich hören, nicht? Vielleicht hast du es aufgegeben mit dem Bibellesen. Es kommt nichts Neues, nicht, oder? Gibt es so eine alte Regel? Jesus sagt dir nichts Neues, solange du das Alte nicht tust und umsetzt, nicht, ja? Jesus sagt dir nichts Neues, wenn du nicht bereit bist, das, was du von ihm gehört hast, auch weiter zu sagen, nicht, ja? Willst du hören, und da kommen wir gleich zum Gehorsam hin, dass es da Konsequenzen gibt, wenn du auf Jesus hörst, nicht? Willst du persönlich hören? Nicht nur so allgemein, willst du direkt von ihm angesprochen werden, so wie Jesus das bei dem Petrus dann tut, nicht, ja? Als er das Volk entlassen hat, steht er dem Petrus gegenüber, nicht? Und er redet nicht an seiner Not, an seinen Sorgen und Problemen vorbei, Jesus, nicht? Fahre hinaus, wirf dein Netz aus, du wirst einen großen Fang machen. So persönlich spricht Jesus mit Petrus in seine Not, in sein Problem. Aber was sagt da Jesus einem Fischer, der die ganze Nacht gefangen hat draußen und hat nichts gefangen? Jesus hat doch keine Ahnung, ihn beim helllichten Sonnenschein auf See Genezareth mit dem Boot rauszuschicken. Allein der Schatten des Bootes vertreibt alle Fischschwärme, nicht? Das wussten doch die Fischer nicht. Und hier beginnt die Zumutung, die Jesus uns oft zumutet, nicht? Gegen unseren Verstand, gegen unsere Erfahrung, gegen unsere Zweifel, nicht, ja? Auch wenn Jesus so mit mir redet und dann mir so etwas zumutet, nicht? Dann umschiffen wir das gerne, nicht, ja? Dann weichen wir dem aus. So ein Unsinn am helllichten Tag hinausfahren, das geht da alle gegen alle Vernunft an der Widerfahren, das widerspricht doch ganz und gar diese Konsequenzen. Nein, mit mir nicht, mit mir nicht. Was steht da bei dir dagegen? Was umschiffst du, wo du eigentlich weißt, das wäre dran? Da hat Jesus nicht nur hineingeredet, sondern den Finger draufgelegt und sagt, das ist dran. Und dann kommen die Bedenken noch, dass der Petrus außer seinen Zweifeln und seinen Kenntnissen und seiner Erfahrung natürlich denkt, wenn ich das mache, was werden meine Kollegen, die anderen sagen, nicht, ja? Jetzt spinnt er ganz, nicht? Hat das schon eine Rolle gespielt in deinem Leben, was die anderen sagen? Wie viele Konsequenzen in deinem Glaubensleben hast du nicht gezogen wegen der anderen, wegen dem Ehepartner, Familienangehörigen, Kollegen oder Freunden? So steht der Petrus jetzt in seinen Fragen und Zweifeln vor Jesus, nicht, ja? Und er hat die Zweifel und Fragen und du hast sie bestimmt auch und die Bedenken, nicht, ja? Auf was willst du warten? Und hier ist der Petrus uns ein großes Beispiel nicht. Er überwindet seine Bedenken und Zweifel und Fragen und er spricht nicht mit Menschen darüber. Er spricht, und so kann man es überwinden, mit Jesus darüber. Das ist der zweite Schritt im Glauben. Reden mit Jesus. Das erste Mal spricht der Petrus mit Jesus. Wir nennen das Beten nicht. Er hatte Jesu Wort gehört und er antwortet auf Jesu Wort und spricht mit ihm darüber. Und das ist Glaube. Glaube führt in eine persönliche Beziehung zu Jesus hin, durch Hören auf ihn und durch Reden mit ihm, jeden Tag neu. Diese persönliche Beziehung, das ist Glauben. Im Hören auf Jesus und im Reden mit ihm. Worüber redet er mit Jesus? Über seine Bedenken und Zweifel, nicht? Über seine persönliche Notlage. Nichts gefangen. Und das ist das Tolle, nicht? Du kannst mit Jesus reden, selbst über deine Glaubenslosigkeit. Du kannst mit Jesus reden über deine Zweifel. Du kannst mit Jesus reden über deine Gebetslosigkeit. Und wenn du mit Jesus darüber redest, betest du schon. Man darf vor Jesus so ganz offen sein, wie die aufgeschlagene Bibel hier, nicht? Ja, auf jeder Seite unseres Lebens, nicht? Damit beginnt Beten. Sei doch aufrichtig vor ihm. Gib dich ihm zu erkennen. Und rede darüber, wie es dir geht. Rede darüber mit ihm, wo deine Not und deine Sorge ist und was dich schwach macht und anficht. Rede mit ihm darüber, wo du seine Hilfe und seine Seelsorge brauchst, nicht? Rede mit Jesus. Wenn ich aus meinem langen Leben erzählen würde, nach wie vielen Evangelisationsabenden so Menschen vor mir gesessen haben, die haben noch nie mit Gott und mit Jesus gesprochen, nicht? Und ich habe sie dann gefragt, willst du jetzt mal mit Jesus reden? Habe einen Top-Manager von Mercedes in der Nähe von Schwäbisch Gmünd mal abends vor mir sitzen gehabt. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, was soll ich da sagen? Ich halte große Vorträge, nicht? Und ganze Seminare. Sag ich, wie es Ihnen ums Herz ist, nicht? Und dann fing er an und fing an zu stottern, nicht? Ja. Dieser gestandene Mann, nicht? Und dann habe ich es abgebrochen und habe gesagt, sind Sie bereit? Ich bete Ihnen einen Satz vor und Sie beten den nach. So wie bei Kindern. Ja, das machen wir. Als ich so den dritten, vierten Satz ihm vorgebetet hatte und er nachgebetet hat, auf einmal brauchte ich nichts mehr vorbeten, auf einmal kam es aus ihm heraus und er redete mit Jesus. Wie ein Kind mit dem Vater, nicht wahr? Redest du noch mit Jesus? Schüttest du dein Herz noch aus? Rede, wie dir es ums Herz ist. Nachdem Petrus so mit Jesus geredet hatte, kam er zum nächsten Schritt im Glauben. Und er erkennt, wer Jesus eigentlich ist. Das ist der dritte Schritt. Erkennen, wer Jesus ist. Petrus sagt zu Jesus, Meister, das heißt Rabbi, geistlicher Lehrer. Und diesen Begriff Rabbi benutzten die Juden bei einer ehrerbietigen Anrede. Das war so eine Floskel, um ihre Ehrerbietung zu zeigen. Aber Petrus hat bestimmt da mehr erkannt. Er sagt, Meister, weil du es sagst, auf dein Wort hin will ich es wagen und die Netze auswerfen. Petrus erkennt, wer hinter dem Wort Jesu steht. Und das ist unsere Verheißung, die wir hier vorne predigen, nicht? Wir dürften gar nicht wagen, den Mund aufzutun, wenn wir nicht wüssten, Jesus steht hinter dem, was wir sagen. Wer euch hört, der hört mich. Und das ist eure Verantwortung als Hörer. Wer steht hinter dem Wort Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr Himmels und der Erde, der Allmächtige? Dieser Herr redet mit dir. Nicht nur so ein Prediger und Mensch hier vorne. Wie ich habe es vorhin schon gesagt, und es wird wahr, was Matthäus 10, 20 steht. Ihr seid es nicht, die da reden, des Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Wer ist Jesus für dich? Nur ein Religionslehrer und Religionsstifter oder der Sohn des lebendigen Gottes, nicht? Ist er nur dein Heiland und Retter oder der Herr, der auf dem Thron deines Lebens sitzt, die Fäden in der Hand hat, nicht? Ist er nur ein guter Freund oder dein König, dem du zur Verfügung stehst, nicht? Erkenne Jesus als deinen Herrn an, nicht? Und dann folgt der vierte Schritt, den Jesus mit Petrus geht. Wollen, was Jesus von ihm erwartet, von mir erwartet. Wollen, was Jesus von mir erwartet. Auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Petrus will, was Jesus will. Theoretisch erkannt haben viele, was Jesus von ihnen will. Was eigentlich, was ich vorhin gesagt habe, schon dran wäre, nicht? So wendet sich Jesus mit seinem Wort über unseren Geist an unseren Willen. Paulus vor Damaskus wird von Jesus gestellt und er sieht Jesus, der Herr, der Auferstandene. Und seine erste Frage ist, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ja. So ist es. Bis in die Offenbarung hinein sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Diese Tür zu deinem Leben hat nur eine Klinke innen. Und diese Klinke ist dein Wille. Er bricht nicht ein in dein Leben. Er zwingt dich nicht. Ob du die Tür auftust, ob du das willst, was er will, das ist die einfache Frage. Was willst du eigentlich? Willst du an Jesus glauben oder nicht? Willst du endlich im Gebet mit ihm reden oder nicht? Willst du auf sein Wort hören, täglich zur Bibel greifen oder nicht? Willst du weiter deinen Eigenwillen folgen oder willst du danach fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dein Nicht-Wollen blockiert dein Glaubensleben am meisten nicht. Ohne dein Wollen kommt es nicht zum Tun. Und das ist der fünfte Schritt, der entscheidende Schritt im Glauben. Fünftens, tun, was dir von Jesus von dir erwartet. Tun, was Jesus von dir erwartet. Und da sie es taten, fangen sie eine große Menge. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Petrus stieg jetzt in sein Boot, warf seine Netze hinein, ruderte hinaus auf den See. Jesus fuhr nicht mit. Jesus sagte nicht bei jedem Ruderschlag, hau ruck, Petrus, nicht? Nur Mut, Petrus. Schau nicht auf die anderen, Petrus. Nein, Jesus sagt kein Wort. Er bleibt am Ufer. Petrus muss allein. Und als seine Gesellen ihn sehen, dort fahren, dann machen sie sich auf die Socken und folgen ihm, nicht? Ja. Aber allein dieser alleinige persönliche Gehorsam des Glaubens in der Tat ist der entscheidende Schritt im Glauben, nicht? Er hatte nur das eine Wort von Jesus, hinaus, du wirst einen großen Fang tun. Und auf dieses Wort hin wagte er es. Gegen alles, was an Zweifel und Fragen und was die anderen noch über ihn dachten, tut er diesen Schritt des Glaubens nicht. Und da sitzt auch kein Glaubensbruder mit ihm auf der Ruderbank. Nein, er muss ganz allein und persönlich gehorsam diesen Schritt tun. Und den Schritt kann uns keiner abnehmen. So kommst du zum Glauben. Und so kommst du im Glauben voran. Ein Ruderboot hat zwei Ruder, nicht? Ja? Rechts eins und links eins. Und das ist ein Bild dafür. Das eine Ruder heißt Hören auf Jesus. Jetzt ruder mal, immer nur mit dem einen Ruder, mit dem einen Ruder. Hören, hören, hören. Und was wird passieren? Du drehst dich immer nur im Kreis und kommst keinen Schritt voran, nicht? Ja? Wenn du nicht das andere Ruder einsetzt, hören und gehorchen, nicht? Ja? Hören und gehorchen, hören und gehorchen. Dann kommst du voran im Glauben, nicht? Ja? Und da beginnt der sechste Schritt. Erfahren, wie Jesus handelt. Und sie fingen eine große Menge Fische. als sie hinausgefahren waren, die Netze ausgeworfen hatten, im Gehorsam des Glaubens, da, genau da, fingen sie eine große Menge. Da machen sie die große Erfahrung ihres Glaubens, nicht? So kannst du auch Jesus erfahren, nicht? Spüren und erleben. Sein Wort trägt und trüget nicht. Was er verheißt, das, was er verspricht, das erfüllt er. Da kannst du noch Wunder erleben, nicht? Und wenn wir hier eine Pause machen würden, welche Wunder hast du in diese Richtung schon erlebt, nicht? Wenn ich jetzt nur aus der letzten Zeit anfangen würde zu erzählen, was ich so für Wunder auch mit anderen und auf diesen Glauben hin erlebt habe. Aber da heißt es, ganz allein den ersten Schritt tun und das Wagnis des Glaubens wage nicht. Und das ist das Schöne, dass der Petrus das so wagt nicht. Ein Boot reicht nicht, die Menge der Fische zu fassen nicht. Aber wisse, die Erfahrung steht nicht immer am Anfang des Glaubens. Nicht erst ein Wunder und dann glauben, nein. Zuerst glauben und dann die Erfahrung nicht. Petrus ist überwältigt von Jesu Macht. Ja, man kann Jesus Großes zutrauen und mit Jesus Großes erleben. Es lohnt sich, diese Glaubensschritte persönlich und allein mit Jesus zu wagen. So kommt Petrus ans Ufer zurück. Und das ist der siebte Schritt. Er bekennt, wer Jesus für ihn ist. Und das gilt für uns auch. Bekennen, wer Jesus für mich ist. Und bekennen, wer ich bin. Da das Simon Petrus sah, fiel er zu Jesu Füßen und sprach. Nicht mehr Meister. Herr! Herr! Gehe von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Petrus steht nach dem Fischfang vor Jesus allein und das zwingt ihn auf die Knie nicht. Und viele Menschen erkennen, was Sünde in ihrem Leben ist, nur so, dass sie erkennen auf einmal, wie groß Jesus ist in seiner Macht, wie groß Jesus ist in seiner Liebe, in seiner Gnade und Größe nicht. Und dann erkennen sie den großen Abstand und wie bin ich nicht, ja. Und erkennen die Fehlbeträge von Schuld und Sünde in ihrem Leben. Und dann sagen sie wie Petrus, geh von mir, ich bin's nicht wert, ich bin ein sündiger Mensch, nicht ja? Ist das dein Bewusstsein und Bekenntnis? Das ist hier aneinander gekoppelt. Er sagt als erstes Herr. Er erkennt, wer Jesus wirklich ist, nicht ja? Und bekennt das erste Mal und sagt das so, Herr. Und er erkennt seine Sündhaftigkeit und bekennt auch seine Sündhaftigkeit. Und diese beiden Bekenntnisse gehören zusammen, nicht? Und ich habe das in meinem Leben lernen müssen, wenn ich Zeugnis von Jesus geben wollte, hat der Geist Gottes mich meistens an dem Punkt geführt, um einen Zugang zu dem anderen zu haben, ihm erstmal zu sagen, wer ich eigentlich bin und wer ich war. Und nicht von meiner Sünde zu schweigen, nicht, ja. Jesus mich zurechtgebracht hat. Und dann den Heiland und Herrn groß machen, nicht, und ihm bekenne. Dann komme ich nicht mehr von oben herab. Neben dem Christusbekenntnis, Sündenbekenntnis. So stehe ich täglich vor Jesus. Als Bekenner meines Glaubens nicht. Und das ist wunderbar, dass darin der Herr uns segnet. Der letzte Schritt. Jesus geht mit Petrus noch einen Schritt weiter im Glauben. Und das ist der letzte Schritt. Jesus dienen und ihm nachfolgen. Von nun an wirst du Menschen fangen, Petrus. Und Vers 11, und sie verließen alles und folgten ihm nach. Genau da, wo Petrus zu Jesu Füßen liegt, wo er von sich denkt, ich bin's eigentlich nicht wert, dass er so an mir handelt, nicht? Genau da, sagt Jesus, fürchte dich nicht. Ich kann und will dich gebrauchen, so wie du bist. Von nun an, Petrus, sollst du nicht mehr Fische zum Tode fangen jeden Tag, um nur für dein täglich Brot zu sorgen. Ja? Wenn das dein Alltag ausmacht, was ist das nicht? Ja? Ist das alles? Du sollst von nun an nicht mehr nur Fische zum Tode fangen. Nein, du sollst Menschen retten zum ewigen Leben. Hast du deine Berufung erkannt? Diese Berufung zu diesem höchsten Dienst nicht? Petrus, und jeden könnte ich mit Namen hier jetzt nennen, nicht? Ich rufe dich in meinen Dienst, Menschen zu retten zum ewigen Leben. Willst du das? Diesem Ruf folgen? Das ist der höchste Auftrag, den wir bekommen im Glaubensleben, nicht von Jesus. Du darfst Menschen retten zum ewigen Leben. Dazu brauchst du kein ausgebildeter Pastor oder Evangelist oder sonst irgendwas sein. Dich will Jesus, das war der Petrus ja auch nicht, nicht, ja? Menschen retten durch dich zum ewigen Leben, nicht? Menschen zu rufen zum Glauben an Jesus. Diese Schritte zum Glauben zu tun, nicht? Wir haben diese höchste Berufung, göttliche Berufung. Werden wir ihr gerecht? Auch in der Gemeinde. Gläubig werden, sich bekehren, mit Jesus leben, aber nicht für Jesus in seinem Dienst stehen, ihm zur Verfügung, ist Zielverfehlung des Glaubens, nicht wahr? Ich will dich gebrauchen. Diesen hohen, wunderbaren Dienst und Auftrag. Und am Schluss heißt es, und sie folgten ihm nach. Einer hatte den Anfang gemacht, der Petrus. Und die anderen folgten seinem Glaubensvorbild nach. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich durfte bei uns in einer wirklich ungläubigen Familie als Erster zum Glauben an Jesus finden. Die Nächste war meine Mutter. Übernächste meine Schwester. Danach erst mein Vater, nicht? Aber einer musste den Anfang machen. Verliere die Hoffnung nicht. Das ist die wunderbare Geschichte, die uns hier vor Augen geführt wird. In so einem kurzen Zeitpunkt, nicht? Petrus geht die ersten Schritte und die anderen sehen und erleben das mit und sie folgen nach. So gibt's Glaubensdurchbrüche auch heute noch. Und dann heißt es, und sie folgen ihm nach. Gläubig werden ohne Nachfolge Jesus im Alltag ist kein echtes Glaubensleben. Den ersten Schritt zum Glauben tun, ja, das müssen wir. Aber weitere müssen folgen in alltäglicher Nachfolge. Dass ich jeden Tag auf Jesus höre. Dass ich jeden Tag mit Jesus rede. Dass ich jeden Tag ihn mehr und mehr erkenne. Dass ich jeden Tag nach seinem Willen frage. Dass ich jeden Tag vom Hören zum Gehorsam zum Tun komme. Dass ich jeden Tag neue Glaubenserfahrungen machen darf. Dass ich Jesus bekenne und jeden Tag meine Sünde bekenne. Jeden Tag ihm diene, Menschen zu retten zum ewigen Leben nicht. Was wäre da dran bei dir? Welchen Schritt will Jesus mit dir jetzt gehen nicht? Dazu gebe der Herr dir Wollen und Vollbringen für deinen Schritt im Glauben jetzt, im Glaubensgehorsam. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vor dich hingestellt, jede Hülle fällt und wir stehen vor dir und du kennst und siehst uns und hast uns lieb. Und du möchtest uns so voll in dieses wunderbare Leben mit dir, in dem Auftrag hineinführen. Du weißt und kennst jeden, der wo jeder steht. Gib durch deinen Heiligen Geist jetzt Schritte des Gehorsams im Glauben mit dir. Dir zum Lob und uns zum Segen. Danke, dass du handelst. Amen. Noch einmal danke, lieber Nathan, für dein Wagnis. Wo ist er hin? Da sitzt er, hinter der. Und vielen Dank, dass du Geduld hattest mit mir jetzt hier.